HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schelt. Die heiße Wahlkampfphase hat begonnen. In dieser Woche haben sich die Spitzenkandidaten Manfred Weber und Franz Timmermans ihr zweites Duell im deutschen Fernsehen geliefert, der Konservative und der Sozialdemokrat. Und es geht um viel bei dieser Europawahl nächste Woche. Eine Schicksalswahl für Europa, heißt es immer wieder. Es geht aber auch um ganz Konkretes. Wer repräsentiert uns Hessen im nächsten Europäischen Parlament? Vielleicht Vivian Costanzo? 29 Jahre jung, aus Südhessen, Studentin, seit sie 16 ist in der SPD. Für welches Europa will sie kämpfen? Darüber will ich mit Vivian Costanzo sprechen, in HR Info, das Interview. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut, ein bisschen wenig Schlaf momentan, eine Woche noch bis zur Wahl, aber gut.
Sie kommen aus Südhessen, von der Bergstraße, in Heppenheim geboren, in Bickenbach aufgewachsen. Jetzt studieren Sie eigentlich Jura in Freiburg, sind da kurz vor dem Examen. Ich vermute mal, dieses Examen, das muss jetzt erst noch mal so einen Moment warten, denn Sie haben sich ja für die SPD mit allem, was Sie haben, in den Europawahlkampf geschmissen. Das ist schon ein Vollzeitjob, oder?
Ja, also das ist 24/7 aktuell und das Studium muss gerade so 4-5 Monate mal nach hinten verschoben werden. Ich bin auch wieder aus Freiburg zurück nach, in die Bergstraße nach Bickenbach gezogen und mache momentan Volltime-Wahlkampf.
Sie machen jetzt Wahlkampf an der Basis, wirklich so sehr Grassroots-mäßig. Mal so einen kleinen Eindruck. Am 1. Mai, da war das Grillfest der SPD Modautal. Tags drauf dann der politische Feierabend. Da standen Sie in Darmstadt auf dem Löwenplatz. Rote Getränke gab es, Brezeln und Diskussionen waren da angekündigt. Sie stehen überhaupt auf sehr vielen Marktplätzen und das bei dem Wetter in diesem Frühling ist ja auch nicht ganz so toll. Mal stehen Sie da alleine, mal gemeinsam mit einem Abgeordneten aus dem Landtag, Bundestag oder Europaparlament. Lass mal reden, Europa heißt Ihre Tournee durch Südhessen. Wie sehr schlaucht das alles insgesamt?
Es macht müde abends. Also wenn ich abends ins Bett gehe, dann weiß ich ganz genau, was ich den Tag über gemacht habe. Aber ich finde das genau den richtigen Weg, eben nicht nur Veranstaltungen zu machen, sondern eben auch auf die Marktplätze zu gehen, die Menschen direkt und vor Ort anzusprechen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und die Lass-mal-reden-Tour hat ja auch den Vorteil, dass wir Tische haben, die Menschen sofort und direkt beschriften können. Und eine Frage auf den Tischen heißt, was bedeutet Europa mir? Und wenn man da schaut, was die Menschen schreiben, ist so die Generation über 50 schreibt immer Frieden. Also für sie ist Europa Frieden, offene Grenzen, der Euro, diese ganzen Freiheiten, die Europa mit sich gebracht hat. Und die Generationen danach, also gerade diese unter 20, schreiben meistens Fußball. Guten Fußball. Wir haben auch die Frage, mein Europa 2030, dann ist eigentlich in jeder Stadt die Eintracht für Champions League-Sieger drauf. Und das finde ich so schön, weil das erklärt, wie Europa zusammengewachsen ist. Dass Frieden, offene Grenzen für viele normal geworden ist. Und sie sich eben an sowas wie Fußball orientieren oder wie Urlaube oder wie Menschen kennenlernen. Viele schreiben Freunde drauf. Und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung.
Und was schreiben Sie drauf?
Ich schreibe meistens Zusammenhalt drauf und Freiheit. Ich glaube, oder ich habe erst gelernt, was Freiheit bedeutet, als ich in anderen Ländern war. Also als ich gereist bin, ich bin jedes Jahr in Israel und Palästina unterwegs und leite auch Bildungsreisen nach Israel und Palästina. Und dort habe ich gelernt, was Grenzen bedeuten. Ich bin im Februar 90 geboren, ich kenne innerdeutsche Grenzen nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das damals war. Ich habe es nachgelesen, aber ich war nicht dabei. Und deshalb konnte ich erst die eigenen Freiheiten schätzen, als ich gelernt habe, wie es ohne sie ist. Und das ist eben im nicht-europäischen Ausland.
Donnerstag gab es den neuen ARD-Europa-Trend. Das Interesse an der Europawahl nimmt zu. 63% sagen, sie interessieren sich stark oder sehr stark für diese Wahl. Nehmen Sie das an den Ständen auch so wahr?
Ja, also bis auf wenige Ausnahmen sagen alle, dass sie auf jeden Fall zur Wahl gehen, dass sie Familie, Freunde mitnehmen wollen. Oder der Großteil war sogar schon wählen. Also dieses Jahr, gerade gestern war ich in Darmstadt, sagte jeder Zweite ungefähr, sie hätten schon Briefwahl gemacht.
Und ist das diese Schicksalswahl, von der so viele reden? Wie sehen Sie das?
Ja, also laut der Bertelsmann-Stiftung möchte jeder 10. Europäer am 26. Mai rechts wählen. Und das ist schon ein starkes Zeichen dafür, dass wir vor so einer Grundsatzentscheidung stehen. Woher will Europa? Behalten wir die Werte, für die Europäische Union steht, oder bekommen wir vielleicht neue rechtspopulistische Werte? Und da werden die Weichen gestellt am 26. Mai.
Vivian Costanzo, SPD-Kandidatin, zu Gast in HR Info, das Interview. Wir wollen die Person Vivian Costanzo ein bisschen besser kennenlernen. Zu HR Info, das Interview, gehört auch immer unsere schöne Interviewbox. Das ist so eine weiße Kunststoffkiste, etwa so groß wie ein Schuhkarton, ein bisschen größer. HR Info steht da auf allen Seiten und unser Gast darf sie dann immer öffnen und reinschauen. Also bitte.
Okay.
Beschreiben Sie mal.
Ich finde Kochkäse, italienischen Parmaschinken mit Logo und belgische Schokolade.
Genau, die belgischen Meeresfrüchtepralinen. Wozu würden Sie zuerst oder am allerliebsten greifen?
Tatsächlich bin ich durch und durch Hessin. Also ich glaube, ich würde eher zum Kochkäse greifen.
Warum?
Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Das ist das, was ich kenne und was ich liebe. Und deshalb würde ich eher, also ich mag auch gar nicht so viel Süßes, ganz ehrlich. Deshalb würde ich die Schokolade wahrscheinlich eher hinten anstellen. Und zwischen Schinken und Kochkäse, Italien oder Hessen, würde ich dann mich doch eher für Hessen entscheiden.
Aber das ausgerechnet bei Vivian Costanzo. Ihre Eltern sind beide Italiener. Ja. Sie haben es gesagt, sie sind in Hessen geboren. Sie hatten die italienische Staatsbürgerschaft und mit 21 haben sie dann zusätzlich die deutsche noch angenommen. Was ist denn für Sie am ehesten Heimat?
Da ich hier geboren bin und hier aufgewachsen bin und Italien nur durch den Urlaub kenne. Also ich glaube, die vielen hr-Info-Hörer sind wahrscheinlich öfter in Italien gewesen als ich. Also ich kenne das eigentlich nur von 3-4 Urlauben und meine Muttersprache ist Deutsch. Das ist die Sprache, die ich am besten kann. Weshalb Italien immer da war und immer ein Stück ist, was zu mir gehört. Und gerade die Politik interessiert mich ja sehr, weil ich da eben auch wahlberechtigt bin. Aber meine Heimat, mein Zuhause ist Südhessen.
Man könnte jetzt aber mit italienischen Wurzeln auch denken, oh, die spricht bestimmt fließend Italienisch, die hat dann ihr Erasmus-Studium in Bologna, Mailand oder sonst wo gemacht. Das ist aber gar nicht so der Fall. Warum ist da so relativ wenig Italienbezug bei Ihnen?
Ich glaube, das liegt daran, wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin mit einer Europafahne im Garten aufgewachsen und immer sehr europäisch denkend und hatte meinen Lebensmittelpunkt immer in Südhessen. Und wie gesagt, die Urlaube und so weiter, das war nie auf Italien zentriert. Und deshalb habe ich mein Auslandspraktikum auch in Tel Aviv gemacht beispielsweise und nicht in Bologna oder Florenz.
Ich würde gerne nochmal zurück auf die Lebensmittel aus der Box kommen. Dieses kleine Spielchen, das hat auch was mit Identität zu tun. Identität hat ja bei ganz vielen Menschen auch sehr viel mit Kulinarischem zu tun. Heute, da gibt es ja Kochshows im Fernsehen wie Sand am Meer. Ende der 90er, da war das noch ein bisschen anders, da war das eher neu. Da gab es im Privatfernsehen das Kochduell und die Kandidaten, die mussten dann aus vorgegebenen Zutaten ein Gericht zaubern. Und manche Menschen, die Europa eher skeptisch gegenüberstehen, die fürchten, na, so ein Eintopf aus so ganz unterschiedlichen Dingen, das schmeckt mir nicht. Oder anders formuliert, wenn wir alle nur noch Europäer sind, wer bin ich dann? Können Sie diese Ängste verstehen?
Ja, die entscheidende Frage stellt sich davor. Müssen wir unsere Identität aufgeben, wenn wir Europäer sind? Ich glaube nicht. Also wir können Hesse sein, Deutsche sein und Europäer sein gleichzeitig. Oder bei mir irgendwie Bickenmacherin, Hessin, Freiburgerin, Italienerin und gleichzeitig Europäerin. Das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern das ist wie so ein Schirm, das über allem steht.
Also aus Kochkäse, Parmaschinken und den Pralinen
kann man schon was machen. Ja.
Eher ein Menü als ein Eintopf.
Genau.
Was ist denn Ihre Vision von Europa?
Wenn wir auf Europa blicken, das habe ich ja schon gesagt, dann sehen wir viele Menschen, die unzufrieden sind. Wir haben eine hohe Anzahl an Rechtspopulisten, auch in den nationalen Parlamenten. Und wenn wir uns angucken, wie Europa sich entwickelt hat aus der Wirtschaftsunion, aus der Montanunion für Kohle und Stahl, sind wir zur politischen Union geworden. Wir haben das Europäische Parlament, 79, die ersten Wahlen. Und das ging dann immer so weiter. Und meiner Meinung nach müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen noch mutiger werden und allen Menschen die gleichen Chancen in ganz Europa bieten. Also der Rumäne oder die Rumänin muss die gleichen Chancen haben wie wir. Nur so ist Europa erfolgreich. Und da gehört für mich die Sozialunion an erster Stelle.
Machen wir es mal ganz konkret mit diesem Sozialen. Wie sähe dann Ihr Europa aus, das ja vermutlich auch das der europäischen Sozialdemokraten wäre? Schuldenvergemeinschaften, einheitlicher Mindestlohn, CO2-Steuer?
Der Mindestlohn, natürlich nicht einheitlich. Also eine Sozialunion, ein soziales Europa heißt ja nicht, dass jeder überall genau das Gleiche verdient oder genau das Gleiche bekommt. Das ist total unrealistisch. Sondern europäische Mindestlöhne. Also jedes Land bekommt einen eigenen nationalen Mindestlohn, der sich eben an einem bestimmten Betrag oder eine Errechnung orientiert und dazu gehört. Das wäre zum Beispiel für Deutschland nach dem Vorschlag der SPD 12 Euro.
Gemeinsame Schulden, gemeinsame Arbeitslosenversicherung, wie sieht es da aus?
Arbeitslosenversicherung ist ein Thema, das die SPD gerade in diesem Wahlkampf auch groß gemacht hat und etwas ist, wie wir wieder weiter zusammenrücken können und dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, mit dem Zusammenhalt weiter zusammenbringen. Daher gehört die Arbeitslosenversicherung da genauso dazu wie Mitbestimmungsrechte in Unternehmen. Da sind wir als Deutschland schon sehr weit, aber andere Länder hinken da hinten dran und wenn wir weiter zusammenwachsen wollen und zusammenwachsen heißt ja nicht, dass wir gleich denken oder uns gleich fühlen, sondern dass wir eben auch wirtschaftlich uns auf eine ähnliche Ebene begeben. Gleich wird es nicht werden, aber ähnlich. Und dazu gehören beispielsweise auch Mitbestimmungsrechte, ja.
Wenn wir es wieder ein bisschen allgemeiner machen, wozu brauchen wir denn Europa und wozu brauchen wir es vielleicht auch nicht?
Also Europa brauchen wir in unserem Alltag immer. Also viele sagen immer, ja, wo habe ich denn Europa im Alltag? Sie haben es wahrscheinlich auch in Ihrem Portemonnaie, die europäische Krankenversicherungskarte, auf der Rückseite Ihrer Krankenversicherungskarte. Wenn wir in Urlaub fliegen, auf Mallorca, an den Strand oder wo auch immer, können wir kostenfrei telefonieren, beziehungsweise nicht kostenfrei, sondern in unserem deutschen oder nationalen Tarif. Wir können reisen ohne Grenzen. Es gibt Förderprogramme für kommunale Themen, wie beispielsweise in Münster bei Dieburg, aus Darmstadt-Dieburg, woher ich komme, wurde die Skateranlage mit europäischen Fördermitteln gebaut. Also Europa ist nicht nur weit weg, sondern eben auch ganz konkret im Alltag. Auch wenn man es oft vielleicht nicht weiß.
Der ARD-Europa-Trend am Donnerstag, der sagt, das mit Abstand wichtigste Thema bei dieser Europawahl, das ist für die Menschen in Deutschland Umwelt- und Klimaschutz. Laufen Ihnen deshalb da die Grünen gerade so den Rang ab?
Nee. Also wenn wir auf Diskussionsveranstaltungen darüber reden, natürlich behaupten die Grünen, dass das ihr Thema ist. Aber jede Partei beschäftigt sich mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Vielleicht die einen mehr, die anderen weniger. Aber gerade im Bereich Friday for Future, die Schülerbewegung, die ja seit Wochen, fast schon Monaten auf den Straßen ist und immer mehr werden, zeigt, wie wichtig das Thema ist. Und als SPD können wir da nicht sagen oder tun wir auch seit Jahren nicht, dass das Thema uns nichts angeht.
HR Info, das Interview mit Vivian Costanzo. Sie will für die SPD in das Europäische Parlament. Hören wir zwischendurch mal so ein klein bisschen Musik zur Entspannung. Haben Sie das schon mal gehört?
Ja.
Was ist das?
Das ist ein sehr bekanntes Lied, das ich gerade nicht zuordnen kann, aber was ich am Samstagabend bei der Veranstaltung des Kreisausländerbeirates in Darmstadt-Dieburg sehr oft gehört habe.
Aha. Kennen Sie den Interpreten?
Leider muss ich da passen.
Das ist Jack Costanzo, ein amerikanischer Perkussionist. Voriges Jahr ist er gestorben. Manche nannten ihn auch Mr. Bongo, weil die Bongos so das Instrument waren, mit dem er berühmt wurde. Warum ich das jetzt vorspiele, das hat einen Grund. Denn wenn ich hier in HR Info eine Politikerin oder einen Politiker interviewe, dann schaue ich üblicherweise mal ins Archiv. Was hat der oder die kürzlich gesagt? Wie hat sich die Person positioniert zu aktuellen Debatten? Wie haben sich die Positionen gegenüber früher verändert? Wenn man Costanzo im Archiv sucht, dann findet man nur Mr. Bongo. Und neben all den Inhalten, um die es ja in so einem Europawahlkampf geht, muss es ja ganz offensichtlich auch ein Ziel einer jungen Kandidatin sein, überhaupt erstmal bekannt zu werden. Wie macht man denn das?
Indem man eben auf die Marktplätze geht, indem man mit den Menschen spricht, indem man vor Ort Präsenz zeigt, indem man Plakate hängt, indem man möglichst aktiv ist und motiviert ist und versucht, möglichst viele Menschen von Europa zu begeistern. Das klingt schwer, ist aber eigentlich ganz einfach.
Gibt es da so eine Aufteilung innerhalb der SPD? Sie sind ja eine der jüngsten Kandidaten. Also sagt man da, du sprichst auch in erster Linie die junge Zielgruppe an und Udo Bullmann, der Spitzenkandidat, der kümmert sich dann vielleicht so ein bisschen eher um die Älteren. Oder muss da quasi jeder alles können?
Jeder alles können ist übertrieben. Aber zu sagen, eine junge Kandidatin kann nur oder sollte nur junge Menschen ansprechen, ist genauso übertrieben. Also wir machen das, was wir am besten können, wo wir aktiv sind. Ich meine, ich wohne in Bickenbach, Herr Bullmann wohnt in Gießen. Also da ist das schon eine natürliche Begebenheit, dass ich mich mehr um den Süden kümmere. Aber da kann ich ja nicht zu der Rentnerin sagen, nee, Sie müssen zu Herrn Bullmann.
Vivian Costanzo in HR Info, das Interview. Wir haben schon darüber gesprochen, Ihre beiden Eltern sind Italiener, Sie sind in Deutschland geboren, haben dann mit 21 die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, unter anderem auch, um politisch noch aktiver sein zu können, um sich auch um Mandate bewerben zu können. Sie haben also offensichtlich noch einiges vor in der SPD. Wenn sich im November Thorsten Schäfer-Gümbel als hessischer Landesvorsitzender verabschiedet, dann wollen Sie kandidieren. Zwar jetzt nicht als Landeschefin, aber immerhin für den Parteivorstand der hessischen SPD. Nominiert sind Sie auch schon. Wo geht denn da die Reise noch hin?
Ich bin ein Mensch, der nie weiter als bis morgen denkt. Also diese Kandidatur im November ist für mich schon sehr früh. Das hat sich jetzt spontan...
Das ist eine schlechte Eigenschaft für einen Politiker, oder?
Ja, dafür bin ich ja noch keine. Also das ist, glaube ich, auch das, was junge Menschen momentan so erfolgreich in der Politik macht, dass wir ein bisschen anders denken und nicht immer diese klassischen Wege gehen und direkt alles vorgezeichnet ist, sondern...
Aber braucht man nicht in der Politik auch so einen strategischen Weitblick?
Ja klar, braucht man. Ich bin immer jemand gewesen, der nie gesagt hat, mein Ziel ist hauptamtlich Politik zu machen. Dass ich jetzt für dieses Parlament kandidiere, hat sich ergeben über viele Jahre europäischer Arbeit, europapolitischer Arbeit innerhalb der SPD. Das heißt aber nicht, dass das jetzt im nächsten oder übernächsten Jahr so weitergehen muss. Also ich sehe schon, wenn ich täglich auf die Straße gehe, dass ich im Endeffekt in diesem Europäischen Parlament oder in nationalen Parlamenten an der Wurzel bin. Da kann ich Dinge verändern und das treibt mich an. Ob ich das aber in 2 oder in 5 Jahren immer noch mache, wie Sie sagten, ich bin jung, es wäre zu vermessen zu sagen, dass mein Lebensweg in 5 Jahren noch genauso aussieht.
Kevin Kühnert ist auch so einer dieser Jungen in der SPD, der Chef der Deutschen Jungsozialisten. Der hat vor ein paar Wochen mit einem Interview eine Debatte losgetreten. Es geht kurz gefasst darum, dass wir als Gesellschaft mal darüber nachdenken sollten, ob der Kapitalismus noch die richtige Wirtschaftsform ist und ob es vielleicht auch eine Option wäre, zumindest zum Beispiel private Unternehmen zu vergesellschaften. Was halten Sie davon?
Ich fand es sehr erstaunlich und bemerkenswert, welche Debatte Kevin da losgelöst hat und wie wir als Gesellschaft darüber diskutiert haben. Also die Zeitungen waren voll. Es wurde überall diskutiert. Johannes Kahrs, SPD-Politiker, sagte, ja, was hat der denn geraucht? Und ich finde es sehr irritierend, dass ein Jungsozialist oder der Vorsitzende der Jungsozialisten in Deutschland so einen Hype auslösen kann in diese Richtung. Also was sind wir denn für eine Gesellschaft, dass wir über diese Dinge nicht mehr offen diskutieren können, ohne dass der große Shitstorm wie bei Kevin ausgelöst wurde? Ich sehe aber auch auf den Straßen, ich war mit Kevin letzten Samstag den ganzen Tag unterwegs in Südhessen, dass die Menschen das nicht so negativ sehen oder auch nicht so polarisierend verstehen, wie das vielleicht im ersten Moment rüberkam. Sondern die Menschen differenzieren, diskutieren genau diese Frage, die Sie gerade so schön formuliert haben, ob dieses kapitalistische System noch das Richtige ist oder ob wir es verändern müssen. Und ich finde, da hat er schon einen guten Punkt gebracht, den man diskutieren muss. Ob man das alles so teilt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber man sollte es auf jeden Fall diskutieren und nicht direkt abtun.
Also unterm Strich würden Sie sagen, dass einer wie Kühnert mit seiner doch eher provokanten Art Ihnen persönlich jetzt auch im Wahlkampf eher nutzt oder eher schadet?
Naja, also meine erste Reaktion an dem, ich glaube, 1. Mai kam das ja oder 2. Mai kam das raus, dachte ich mir, boah, Kevin, hättest du nicht noch 3 Wochen warten können.
Aber es bringt natürlich Aufmerksamkeit.
Es bringt Aufmerksamkeit, es bringt Diskussionen. Und am Ende, glaube ich, hat es weder genützt noch geschadet, sondern er hat eine Frage gestellt, die man stellen muss. Und das war genau das Richtige. Ob der Zeitpunkt jetzt so richtig war, kann man diskutieren. Aber da würde ich mich auch nicht für Ja oder Nein entscheiden. Da gibt es Vor- und Nachteile für. Und auch auf der Straße, wie gesagt, die Menschen sind nicht alle dagegen oder alle dafür. Also mein Eindruck ist, dass das schon so 50-50 ist.
Sie kriegen im Wahlkampf jetzt nicht nur Unterstützung durch Junge wie Kevin Kühnert, sondern auch durch die eher Altvorderen in der SPD, sage ich mal. Brigitte Zypris, Martin Schulz, Udo Bullmann, der ist ja neben Katharina Barley der Spitzenkandidat für die SPD. Und der ist auch Hesse wie Sie. Und ich habe ihn mal nach Ihnen gefragt.
Wir brauchen junge Leute in unserer Gesellschaft und in der SPD insbesondere, die sich für Europa einsetzen. Leute wie Vivian, die Europäerinnen sind und viele Aktivitäten entfalten dafür, dass wir in Europa vorankommen. Deswegen danke an Vivian für all ihren Einsatz und an die vielen, die uns helfen, Europa voranzubringen. Das ist gut für die Sozialdemokratie, das ist gut für Deutschland, das ist gut für Europa.
Also da spricht offensichtlich ein echter Fan. Schmeichelt Ihnen sowas?
Das freut mich, ja, klar.
Wie ist das denn mit den alten Hasen? Können Sie von denen noch was lernen? Oder ist das manchmal auch so ein bisschen das notwendige Übel, wenn man sich in so einer Volkspartei engagiert wie der SPD, dass man sich dann halt auch mal mit denen zeigen muss?
Das notwendige Übel, nein. Also es hilft, man macht viel zusammen, man spricht diverse Zielgruppen an, man lernt voneinander. Nicht nur die Jungen von den Alten, sondern auch die Alten von den Jungen. Und das ist genau der richtige Weg. Und Udo ist ja auch nicht jemand, der ja so langweilig daherkommt, sondern er ist witzig, er weiß, was er kann und er spricht die Leute an, genauso wie Martin Schulz. Ich war 2-mal im Wahlkampf mit Martin Schulz unterwegs und das hat immer sehr viel Spaß gemacht.
Was lernen Sie denn konkret von denen?
Viel den Umgang miteinander und die Professionalität, also trotz der 8-9 Termine am Tag trotzdem immer wieder fit zu sein und zu lächeln. Das ist etwas, was mir immer sehr schwer fällt, weil ich, glaube ich, in vielen Punkten da noch nicht so dieses Gesicht habe, was vielleicht Politikerinnen und Politiker haben. Allerdings auch oft Diskussionen mit vielleicht schwierigeren Themen. Das ist schon etwas, was gerade Udo sehr gut kann. Und Martin Schulz ist jemand, der sehr gut auf Menschen zugehen kann. Also wir sind gemeinsam durch Großumstadt gelaufen, haben einen Spaziergang gemacht und da ist mir das aufgefallen, dass er wirklich sehr gut auf Menschen zugehen kann.
Aber es sind ja, böse formuliert, nicht unbedingt so die Politiker, die für Zukunft stehen. Viele haben ja da schon den meisten Teil ihrer Karriere hinter sich. Mit wem würden Sie denn am liebsten mal einen Wahlkampfauftritt machen, wenn Sie völlig freie Wahl hätten? Also zum Beispiel Greta Thunberg oder Mark Zuckerberg oder vielleicht auch Franz Timmermans, dem Spitzenkandidaten der Europäischen Sozialdemokraten. Freie Wahl.
Also ich habe ja Glück, ich hatte ja schon relativ viele hier in Hessen, aber tatsächlich wäre Franz Timmermans noch jemand, den ich gerne in Hessen gehabt hätte. Ist auch ein etwas älterer Politiker, das muss ich zugeben, aber Franz ist jemand, ich konnte ihn Ende Februar in Madrid kennenlernen und habe ihn auch als jemand sehr Offenes und sehr Motivierendes kennengelernt und schätzen gelernt. Und ich glaube, das würde wirklich Spaß machen.
Sie stehen auf Listenplatz 31. Aktuell gibt es 27 deutsche SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament in der S&D-Fraktion. Damals hatte die SPD in Deutschland ungefähr 27% und somit gab es dann 27 dieser insgesamt 96 deutschen Sitze im Parlament. 96 Sitze werden es jetzt auch wieder sein. Also rein rechnerisch müsste die SPD das Ergebnis von 2014 ordentlich steigern, damit es für sie persönlich auch reicht. Danach sieht es aktuell überhaupt nicht aus. Ganz im Gegenteil, der ARD-Europa-Trend am Donnerstag sagt 17% für die SPD raus. Also unterm Strich, Sie haben eigentlich gar keine realistische Chance, ein Mandat zu ergattern. Warum machen Sie das alles trotzdem?
Als ich mich entschieden habe, für das Parlament zu kandidieren, war das letztes Jahr im April ungefähr. Und da war das ja schon klar, dass die Umfragewerte sind, wie sie sind. Das war klar, dass wir einen deutschen Spitzenkandidaten haben, dass wir einen hessischen Spitzenkandidaten haben mit Udo Bullmann. Das hat mich aber davon gar nicht abgebracht. Im Gegenteil, ich glaube, dass gerade junge Menschen jetzt Flagge zeigen müssen. Und nur zu kandidieren, wenn ich weiß, dass ich einen sicheren Platz habe, konterkariert so ein bisschen auch das eigene Ideal und die eigene Überzeugung. Und deshalb, die Jusos ziehen ja in den Wahlkampf mit dem Slogan »Europa ist unsere Verantwortung«. Und das haben sie sehr gut getroffen und deshalb kandidiere ich auch, wohlwissend, dass es voraussichtlich oder wahrscheinlich nicht reichen wird.
Und warum ausgerechnet in der SPD, so als junge, engagierte Europäerin, da hat man doch heute auch noch ganz andere Möglichkeiten. Bewegungen wie Pulse of Europe oder neue Parteien wie Volt, die hatten wir diese Woche auch hier im Interview. Warum sind Sie da der alten Dame SPD treu?
Ich bin mit 16 Jahren beigetreten. Ich war in der Schülervertretung in Darmstadt-Dieburg aktiv, war Kreisschulsprecherin und wollte im Anschluss mehr Politik machen, nicht nur Bildungspolitik, sondern eben auch mich mit Europapolitik beschäftigen und habe damals tatsächlich alle Grundsatzprogramme der Parteien gelesen und mich am Ende aus Überzeugung und diesen Grundwerken, gerade Aufstieg durch Bildung, für die SPD entschieden. Und natürlich, es wäre ja auch gelogen zu sagen, ich stimme immer mit der SPD überein. Gerade momentan ärgere ich mich genauso über diese Partei wie wahrscheinlich viele andere Menschen auch. Nicht gerade selten. Aber trotz allem sind die Grundwerte das, was mich antreibt. Und deshalb ist die SPD die Partei, der ich angehöre. Und ich sehe das auch immer wieder, gerade in Diskussionsveranstaltungen mit anderen Parteien, gehe ich am Ende raus und sage, ja, ich weiß, ich bin in der richtigen Partei und das sind die richtigen Werte.
In diesen Wochen vor der Europawahl, da sind hier viele Kandidatinnen und Kandidaten für das Europaparlament zu Gast in HR Info, das Interview. Was an jedem Interview gleich ist, das ist so eine kleine Schnellfragerunde. Die gleichen Fragen für alle. Legen wir gleich los. Ich reiche Ihnen mal die Karten rüber. Ja. Und Sie dürfen gerne die Fragen immer selbst vorlesen.
Okay. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Ich würde sagen 2,5.
Welche?
Deutsch, Englisch und so ein bisschen Italienisch. Wie heißen die europäischen Kulturhauptstädte 2019? Ich weiß, eine heißt Matera in Italien.
Richtig.
Und die andere, Rijeka ist das 2020. Das heißt, ich glaube, es müsste eine bulgarische Stadt sein.
Sehr
ich weiß sie
gut.
aber nicht.
Plovdiv in Bulgarien.
Nein, ganz gar nicht so falsch. Welchen Sinn hatte die europäische Gurkenkrümmungsverordnung? Also es ging ja darum, dass möglichst viele Gurken oder genormt in einen Karton passen, um die Wirtschaft zu entlasten. Das wurde meines Wissens nach 2009 auch abgeschafft, ist aber immer noch in der Praxis normal.
Richtig.
Welches EU-Land hat den größten Frauenanteil bei Führungskräften? Das weiß ich sogar dank dem HR- und Goethe-Universitätsquiz, wo ich erstens versagt habe, wo ich aber gemerkt habe, es ist nämlich Lettland.
Richtig, mit 56%. Das EU-Mittel liegt bei 36% und Deutschland liegt bei 30% unter dem Schnitt.
Okay, jetzt wird's schwierig. Singen Sie bitte den Anfang der Europa-Hymne. Ich glaube, das will niemand, dass ich singe. Ich kann Ihnen ein bisschen was drüber erzählen. Ich weiß, dass der Text, der deutsche Text.
Oder so ein bisschen von, summen oder so.
Der deutsche Text ist von Friedrich Schiller, Odeon an die Freude. Und die Hymne ist von Beethoven.
Und ohne Freude, Text.
Schöner Gotterfunken. Genau, ohne Text. Und der deutsche Text ist eben von Friedrich Schiller. Das überlasse ich Ihnen.
Bevor wir zum Schluss kommen, muss ich noch eine Frage loswerden und vielleicht können Sie Ihre Antwort ja auch so als Plädoyer nutzen. Die SPD hat sich für diese Kampagne den Hashtag überlegt, Europa ist die Antwort. Was ist denn eigentlich die Frage?
Ganz viele Fragen. Wenn wir uns angucken, wie wir heute leben, dann sind wir als Deutschland alleine nicht mehr fähig, das Ganze zu leisten. Also wir haben über Klimaschutz gesprochen, momentan überall werde ich auf den Klimaschutz angesprochen. Das macht ja nicht an deutschen Grenzen halt. Also wenn ich sage, wie klären wir den Klimaschutz, müssen wir auf Europa gehen. Sicherheit. Viele sagen immer, machen wir die Grenzen zu, dann ist Deutschland sicher. Aber das funktioniert nicht mehr. Wenn wir Sicherheit haben wollen, brauchen wir europäische Sicherheit. Also Europa ist die Antwort. Das geht genauso im Bereich Digitalisierung, im Bereich Arbeitsplätze. Ich habe vorhin angesprochen, die europäischen Mindestlöhne. Wenn wir Europa zusammenhalten wollen oder wenn wir auch wir stark sein wollen, Ich habe mal gelesen, jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland ist direkt oder indirekt von der Europäischen Union abhängig. Also Europa ist viel mehr in unserem Alltag, als wir manchmal glauben. Und wenn wir unseren Standard behalten wollen, unseren Wohlstand, dann brauchen wir mehr Europa.
Das war HR Info, das Interview mit Vivian Costanzo. Sie will für die SPD in das Europäische Parlament einziehen. Mehr zu ihr gibt's auch auf hrinforadio.de. Den Podcast zur Sendung gibt's da auch und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schelt.